Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast des Literaturhauses Berlin und der Berliner Morgenpost. Mit Bedacht nenne ich heute das Literaturhaus Berlin an erster Stelle, denn wir senden von einem ungewöhnlichen neuen Ort. Alle, die uns nur hören können, den schilder ich das mal ganz kurz. Hier mir im Hintergrund der wunderschöne Spreebogen. Wir befinden uns in Moabit, unweit der Gotzkowski-Brücke, die ich auch sehen kann, wenn ich hier aus dem Fenster schaue. Sonja, warum?
Warum? Ja. Wir sind in unseren neuen Interimsbüroräumen angekommen. Wie ihr, wie Sie vielleicht alle schon wissen, wird das Literaturhaus Berlin renoviert, saniert die nächsten anderthalb Jahre. Und in dieser Zeit, in diesen 18 Monaten, sind wir in Alt-Moabit. Haben hier eine sehr schöne Fabriketage, fühlen uns ganz wohl. Heute ist es nicht ganz so heiß wie die letzten Tage und Wochen. Sind ganz gut hier angekommen.
Janika, wie ist die neue Nachbarschaft? Ist ja schon ein bisschen anders als die Fasanenstraße.
Wir haben uns vor allem kulinarisch extrem verbessert. Also die Turmstraße und die Gotzkowski-Straße bieten alles, was das Herz begehrt. Wir fühlen uns aber auch wohl in dieser Fabriketage. Das war jetzt ein ganz anderes Klima und es war so lustig. Alban Nikolai Herbst kam hier rein bei unserem Aperitivo letzten Freitag und meinte, jetzt seid ihr in Berlin angekommen. So, und das fand ich so eine ganz schöne Kombination, wenn man sozusagen die Gründerzeitvilla aus der Fasanenstraße mitdenkt und dann hier reinkommt und sagt, so, jetzt haben wir wirklich, vereinen wir alles.
Ich möchte auf den obligatorischen Tischkicker hinweisen, der sich hier im Vorraum befindet. Der darf natürlich nicht fehlen, wenn man so ein bisschen Startup-Atmosphäre inszenieren möchte. Und die ist ja auch tatsächlich hier vorhanden, diese Startup-Atmosphäre. Es gibt aber noch was, worauf ich hinweisen möchte, nämlich, dass ihr jetzt eigentlich in der ganzen Stadt unterwegs seid, Sonja.
Ja, die Liebe für die Stadt-Tour startet. Nächste Woche, 17. September, sind wir auf dem Tempelhofer Tower mit Hengame Yagubifara und machen eine Buchpremiere. Und dann tingeln wir durch die ganze Stadt von Bühne zu Bühne, kommen in jeden Bezirk mindestens einmal vorbei. Das Programm steht, also alle können online gucken im Flyer. Seid herzlich eingeladen.
Und wir werden natürlich auch regelmäßig in diesem Podcast darauf hinweisen, was als nächstes ansteht und die Stadt auch selbst ein bisschen neu entdecken wollen.
Ja.
Folge 53 steht heute ins Haus. 52 Wochen hat das Jahr. Jetzt fangen wir mit der 53. Folge an. Und wir haben einige alte oder gute Bekannte, sagen wir mal, dabei. Sonja, du hast uns ein sehr spannendes Buch mitgebracht von Behzad Karimkhani, von dem ich bereits den Vorgängerroman Hund, Wolf, Schakal vorgestellt habe.
Richtig.
Erzähl doch mal, das neue Buch hat ja irgendwie damit zu tun.
Ja, Als wir Schwäne waren, heißt das zweite Buch von Behzad Karimkhani. Und du hast den ersten Band hier vorgestellt, nicht das erste, ne, den ersten Band, aber das erste Buch. Und er hatte das auch hier 2022 im Literaturhaus Berlin präsentiert. Und wir werden das vorneweg, Als wir Schwäne waren, wird auch die Buchpremiere bei uns stattfinden. Allerdings im Bärgarten im Südost, wie heißt das nochmal, Revier Südost?
Revier Südost.
Du kennst das besser, das ist deine Ecke, Treptow, Schöne Weide ist das. Und zwar am 24. September wird er zu uns kommen. Ja, das ist der zweite Roman. Wir haben eben im Vorgespräch schon mal ganz kurz über diese Betitelung besprochen, also diese Kategorisierung Roman. Es geht eigentlich um seine Geschichte, nämlich als iranischer Junge, der mit seinen Eltern ins Exil nach Deutschland kommt. Und deshalb, das würde ich ihn auch gerne fragen in zwei Wochen, ob der Betitelung Memoir nicht eigentlich auch gut funktionieren würde für dieses Buch. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es allerdings so in einem Abwasch gelesen. Es liest sich unheimlich rasant, wie auch der erste Roman. Sehr schnell, sehr beeindruckend. Er findet eine sehr poetische Sprache, um diese Exilerfahrung festzuhalten. Ganz tolle Bilder, die er wieder entwickelt, wie das auch schon in seinem ersten Roman so war. Es ist die Geschichte eines, habe ich schon gesagt, iranischen Jungen, der mit seinen Eltern, sehr gebildeten Intellektuellen aus dem Iran fliehen muss. Er kommt im Ruhrpott an, in einer Plattenbausiedlung. Das Ganze spielt erstmal in Bochum und es ist eigentlich eine klassische Coming-of-Age-Jugend- und Kindergeschichte. Also wir erleben in drei Teilen ihn und sein Großwerden, erst als Kind, dann als Jugendlicher und dann als junger Erwachsener. Und es ist eine Geschichte, die uns mitten in ja die Exilgeschichten Deutschlands bringt. Und ich muss sagen, wir haben ja doch ein paar von diesen Geschichten inzwischen gelesen, besprochen. Und das ist doch eine der härtesten und auch der anklagendsten an dieses Land, dass in seinen Exilanten und Exilantinnen doch sehr viel verursacht hat. Also sehr viel Schaden und sehr viel Trauer und sehr viel Wut auch verursacht hat über die Nicht-Willkommenskultur in diesem Land, die leider immer noch sehr groß ist, aber gerade auch, also der Roman spielt ja 80er, 90er Jahre vor allen Dingen, weil das ist eben seine Kindheit und Jugend gewesen, auch in dieser Zeit unglaublich groß war. Also die Ausländerfeindlichkeit und der Hass und aber auch die Zurückweisung von allem Versuchen irgendwie in dieser Gesellschaft ankommen zu dürfen mit seiner Vielfalt. Und mich hat das ganz schön erschüttert, weil er da wirklich einfach kein Blatt vor den Mund nimmt und einem nochmal den Spiegel vorführt. Wie war das in den 80ern und den 90ern? Ne? BRD, Kohl-Ära. Also ihr könnt sozusagen an den Hand der Stichworte das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Natürlich spielen Solingen. Jetzt kommt das Solingen von damals.
Das andere Solingen.
Das andere Solingen deckt sich jetzt auf das Solingen von heute. Hoyerswerda, ihr kennt all diese Namen. Das wird thematisiert und aber auch, was so bitter ist, es ist eben auch die Migrationsgeschichte seiner Eltern, iranische Intellektuelle, die hier ankommen, die versuchen, diese Sprache zu lernen, die versuchen, hier wirklich Fuß zu fassen und die schlussendlich wieder zurückgehen, weil es einfach ihnen nicht ermöglicht wird von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Obwohl sie immer den deutschen Duden mit im Auto dabei haben und die Sprache lernen und versuchen anzukommen. Also es ist ein richtig hartes, bitteres und total wichtiges Buch, das ich wirklich allen empfehle zu lesen.
Und aber gibt es auch, also wenn wir jetzt nochmal bei der Kategorie Roman bleiben, einen Hoffnungsschimmer, Besat hat ja jetzt auch, ist auch Vater. Er ist noch da, er hat es ja auch unter herkömmlichen Kategorien geschafft. Was wäre sozusagen die Hoffnung oder nimmt man keine Hoffnung aus dem Buch mit? Schon ist verloren.
Ja. Genau, also das Buch ist seinem Sohn gewidmet. Wie persönlich er da werden will, das werden wir dann hören, aber es ist eben seinem Sohn gewidmet. Es gibt auch so einen Prolog, wo er ihn direkt anspricht und sagt, warum er auch dieses Buch schreibt. Ich sehe die Hoffnung auf jeden Fall in diesem Kind, das natürlich dann wiederum ganz anders aufgewachsen ist, nämlich nicht mit einer direkten, sondern einer indirekten Migrationsgeschichte. Und so ganz klar, ob und wie er in Deutschland angekommen ist und bleibt, ist aber lässt er offen am Ende des Buches und sagt aber, wo er angekommen ist, ist die deutsche Sprache. Er würde immer auf Deutsch schreiben. Und das finde ich sehr interessant. Also, weil er kann noch Farsi schreiben, aber er schreibt in dem Buch eben auch wie ein Jugendlicher, weil die letzten Briefe mit 14 an die Großeltern gegangen sind. Also, das heißt, da ist die Sprache irgendwie im Jugendlichen dann auch verhaftet. Und er sieht sich aber als deutschschreibender Autor.
Du hast von der poetischen Seite dieses Romans gesprochen, gleichzeitig aber auch von der Härte des Asphalts, nenne ich es jetzt mal. Ja. Ist das ein stilistisches Mittel, das der Autor einsetzt? Also diese unglaubliche Brutalität, die Präsenz von Gewalt im migrantischen Alltag, um die poetische Seite des Romans noch besser zum Klingen zu bringen? Oder ist das ineinander verwoben?
Ich glaube, das ist in ihm verwoben, weil er wirklich auch darlegt, dass es beides in ihm stattgefunden hat und stattfindet. Also diese unglaublich brutale Jugend in dieser Plattenbausiedlung, die auch wirklich für viele seiner Freunde im Knast oder im Tod geendet haben. Und auch er war zumindest vorbestraft. Und gleichzeitig aber ein sehr liebevolles Elternhaus, ein Elternhaus, das eben sich mit Büchern umgeben hat, ihm eben auch vieles mitgegeben hat. Also die Worte Stolz spielen eine große Rolle. Aber es geht auch viel um Schweigen zwischen ihm und seinem Vater, wo sozusagen klar ist, da gibt es eine große Verbundenheit, aber die findet nicht unbedingt über Worte statt. Also ich glaube, diese Ambivalenz zwischen dieser rohen Gewalt und diesen poetischen Zarten, was er wirklich hat, die ist einfach in ihm. Und da versucht er sozusagen auszutarieren, oder das ist vielleicht auch die Schwierigkeit in dieser Jugend gewesen, das Zarte hatte da keinen Platz. Das durfte da nicht sein und das ist eben später dazu gekommen.
Spielt denn Berlin auch eine Rolle in dem Buch?
Kaum, weil es wirklich um diese ersten 2 Jahrzehnte geht, sage ich mal, oder 1,5. Und er zieht dann eben als junger Erwachsener irgendwann nach Berlin-Kreuzberg. Und das spielt aber in diesem Roman dann keine Rolle mehr oder in diesem Buch.
Ja, was ja so krass ist oder worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben und was sich vielleicht auch dann ein bisschen in unserer etwas anders gelagerten Reihe dürfen, die das junge AutorInnen aus Ost und West erzählen, so abspiegelt, ist ja, dass noch nicht mal es die direkte migrantische Erfahrung sein muss, sondern das, und deswegen interessiert mich quasi der fiktive Sohn, der aus diesem Roman hervorgeht, wie kann diese Erfahrung, sagen wir jetzt mal, verarbeitet werden, in Anführungszeichen, oder auch literarisch produktiv gemacht werden, weil es eine Demütigung ist, oder so Erfahrungen sind, die so tief sitzen, dass sie gar nicht mal mehr nur die erste Generation betreffen. Also jetzt sind es dann ja bei in Besatz Fall schon 2. Und wie erzählt man sich da raus?
Ja, auch oder? Da findet er so ein gutes Bild, weil es eigentlich um Wunden und Narben geht und die Erneuerung der Haut innerhalb von 7 Jahren. Ne? Wir durchlaufen ja einfach so eine Erneuerung der Haut. Und dann schreibt er darüber, dass die Wunden beziehungsweise die Narbenzellen sich eben auch als Narbenzellen wieder regenerieren. Also das heißt, auch die Narbe würde weitergegeben werden, ob das jetzt sozusagen... weiß ich nicht, tatsächlich medizinisch so ist, weiß ich nicht, aber das Bild ist ein schönes. Ja. Also sozusagen, wir erneuern uns und wir entwickeln auch immer wieder eine neue Haut und auch über die Generationen hinweg, aber auch die Narben werden natürlich fortgetragen. Also ja, spannende, genau das ist die Frage eigentlich.
Und wie deuten wir jetzt den Titel?
Der Titel ist ja Als wir Schwäne waren, und Schwäne spielen symbolisch eine große Rolle in dem Buch, kommen auch immer wieder vor. Schwäne sind nämlich sowohl Zugvögel als auch Nicht-Zugvögel. Und wir kennen, also es ist auch ein Symbol für dieses Exil, und wir kennen ja unsere Schwäne hier, und habe das Gefühl, die ziehen doch gar nicht. Die sind doch irgendwie ganzjährig einfach hier. Und es ist wohl, ich habe es auch nochmal nachgelesen, zumindest mal grob im Internet recherchiert, es ist tatsächlich so, einige Schwäne ziehen und wandern, ne, gehen auf Wanderschaft, und andere bleiben eben immer an dem Ort. Und im Iran gab es eine Naturbeobachtung, die er mit seinem Vater hatte, wo sie auf einen See gefahren sind und Schwäne gesehen haben, und die waren aber nicht im Iran, sondern die waren in der ehemaligen Sowjetunion, also das war sozusagen weiter, ein Ufer weiter entfernt. Er konnte die vom Weiten sehen, und der Fischer, mit dem sie da rausgefahren ist, sagte, ja, die Schwäne kommen nicht mal hier in den Iran, niemand kommt hier in den Iran, nicht mal die Schwäne. So, also es gibt da so verschiedene Ebenen der Symbolik, die dem Titel sozusagen, ja, den Namen geben.
Der Vorgängerroman ist ja mit großem Erfolg und, wie ich finde, auch ganz toll inszeniert worden. Am Gorki hat man sich das ansehen können. Ist das ein Kandidat dafür, das wieder zu tun, oder ist das für die Bühne nicht so gut geeignet, das Buch? Wie würdest du es einschätzen?
Ich glaube, ich bin da nicht die Richtige, um diese Frage zu beantworten. Ich habe das auch gesehen im Gorki, ich war auch sehr beeindruckt, finde auch toll, wie die es umgesetzt haben, das Hund-Wolf-Schakal. Das ist ja mehr ein Monolog. Ich glaube, es würde ganz anders funktionieren, wenn man das macht. Sicherlich. Also es gibt bestimmt gute Theaterleute, die das inszenieren könnten. Ich finde es sehr eng dran, natürlich auch am ersten. Finde, man kann gut beide zusammenlesen. Weiß nicht, als Theatererfahrung. Man braucht nicht den ersten, um den zweiten zu verstehen, aber sie sind natürlich sehr dicht beieinander.
Gut, vielen Dank. Du hast es ein Memoir genannt. Ja. Wir kommen zu meinem Buch, das sich nicht als Memoir bezeichnet, aber vielleicht so ähnlich. Ulrike Dresner, Zu lieben, erschienen bei Penguin. Man kann jetzt wahrscheinlich nicht so gut erkennen, dass das Wort Roman mit einer ganz dünnen Linie durchgestrichen ist. Also auch hier haben wir es wieder mit dem Großtrend zu tun, mit dem wir es in den bisherigen 52 Folgen und auch heute wieder zu tun haben, nämlich der Autofiktion. Offensichtlich hat Ulrike Dresner hier auch wirklich in großen Teilen ihr eigenes Leben verarbeitet. Der Verlag geht jedenfalls damit in die Offensive. Ich kenne sie persönlich nicht, auch wenn sie offensichtlich in meiner Nachbarschaft lebt, in Prenzlauer Berg, wie mir Informanten mitgeteilt haben. Sie ist offensichtlich auch Mutter eines Adoptivkindes, aus Asien kommt. Und davon handelt auch dieses Buch. Ich komme gleich darauf zu sprechen, vielleicht 2 Worte zu Ulrike Dresner, weil ich finde, dass man diese unheimlich produktive Schriftstellerin mal würdigen muss. Perlentaucher listet 24 Titel auf. Es sind, glaube ich, viel mehr. Da sind die ganzen entlegenen Publikationen gar nicht mit dabei. Sie ist eine Grenzgängerin, auch gerne zwischen Literatur und bildender Kunst. Du selbst, Sonja, hast in Folge 30 unseres Podcasts, ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut, ihren letzten Roman, Die Verwandelten, vorgestellt, ja, wo auch bereits eine Figur vorkam, ein Adoptivkind. Sie ist bei euch, glaube ich, auch häufiger schon zu Gast gewesen im Literaturhaus.
Naja, ihr Memoir Eine Frau wird älter ist ja auch namensgebend für die Reihe Eine Frau wird älter, die wir seit 2019 machen.
Also, ich habe dieses Buch mit großem Gewinn gelesen und auch mit großer Anteilnahme gelesen, obwohl eigentlich gar nicht so viel darin geschieht oder vielleicht auch weil gar nicht so viel daran geschieht. Also es beginnt damit, dass die Protagonistin einen Brief bekommt, auf den sie seit langer Zeit wartet, mit der Mitteilung, dass es nun möglich sei, im Ausland ein Kind zu adoptieren. Ich als Leser, für mich war das alles neu, werde dann darüber aufgeklärt, dass diese Frau offensichtlich in den 40ern ist, dass es ihr nicht möglich ist, aufgrund ihres Lebensalters in Deutschland ein Kind zu adoptieren. War mir auch neu, diese Altersbeschränkung. Dass es ein europäisches Adoptionsverfahren auch in dem Sinne gar nicht gibt und dass sie deswegen sozusagen ihren Kinderwunsch nur auf diese Weise erfüllen kann, zusammen mit ihrem Partner Hunter. Und dieses Kind kommt aus Sri Lanka. Das Buch schildert, wie diese Protagonistin in ein Flugzeug steigt, nach Sri Lanka reist, mehrere Wochen dort verbringt, um ihre neue Tochter, 3 Jahre alt, Mary genannt, erstmal überhaupt kennenzulernen. Und das ist auf eine sehr originelle und gleichzeitig packende Weise geschildert, in sehr kleinen Kapiteln. Und auch immer wieder mit formalen Experimenten. Was ich am lustigsten finde oder am schönsten finde, sind, das kann man hier jetzt schlecht zeigen, sind so kleine Buchstabenbilder, die Ulrike Dresner selbst macht. Da ist dann mal so aus, ich lasse es sinnlos, das in die Kamera zu halten, weil es so winzig ist. Ich selbst habe eine Lupe gebraucht, um zu gucken, ob da sich noch durch die Buchstaben kleine Botschaften drin verstecken.
Ja.
Habe also tatsächlich wie Sherlock Holmes gelesen. Und das macht Freude. Es gibt Tabellen in diesem Buch, zum Beispiel eine Tabelle der verborgenen Zweifel, die, glaube ich, auch irgendwie stellvertretend ist für den ganzen Duktus dieses Buches. Da hat sie einfach auch mal, also die Protagonistin, aufgeschrieben, was sie eigentlich bewegt, im Zusammenhang mit diesem Plan, ein Kind zu adoptieren. Gesellschaftsbezogene Zweifel. Profitieren wir von hunderten von Jahren Kolonialgeschichte? Wenn ja, was tun wir dagegen? Nutzen wir eine Notsituation in Sri Lanka aus? Nehmen wir das Kind jemandem weg? Zweifel als Paar. Werden wir als Paar damit zurechtkommen? Wollen wir das Kind nur, um als Paar sozialer auszusehen? Zweifel als Ich. Werde ich genug Kraft für alles haben? Wird meine Liebe reichen? Wird das Kind glücklich sein? Was wird dem Kind fehlen? Wie kann ich das Kind behüten? Zweifel angesichts des Unwägbaren, des Gewichts der Welt. Werden wir gesund bleiben? Was ist, wenn dem Kind etwas zustößt, was ihm in seinem Heimatland nie geschehen wäre? Ein Unfall, eine Krankheit. Wie leben wir damit, falls ein Kind einen anderen Menschen ernsthaft verletzt? Diese inneren Prozesse, diese Zweifel wird natürlich diese Frau nie los. Auch in dem Moment, in dem sie dann das Kind mit nach Deutschland bringt. Und auf diese inneren Prozesse, auf dieses Suchen nach einem Platz in der Welt und in dem sozialen Gefüge, in dem man sich aufhält, geht dieses Buch auf eine sehr lebenskluge und ergreifende Weise ein, finde ich. Und deswegen habe ich das unheimlich gern gelesen und auch viel dabei gelernt.
Ja, sie experimentiert ja super viel mit Sprache. Ja. Ne? Sie ist ja auch Lyrikerin. Und also das heißt sozusagen in diesen Büchern, sie macht sich sehr frei, was man alles mit, ich sage es jetzt wirklich so, Buchstaben machen kann. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die auch irgendwie verdrehen und als Bilder hinstellen und so weiter. Also das ist schon, ist auch manchmal eine Erleichterung beim Lesen. Oder ging es dir auch so, dass man mal so ein bisschen kurz den Kopf aufmachen kann und dann wieder zurück zum Text?
Finde ich auch, ja. Also zum Beispiel, also so ein Beispiel für so eine ganz kleine Sprachreflexion ist, dass sie irgendwann einschiebt, unsere zukünftige Tochter, und dann streicht sie das durch und sagt, die Tochter unserer Zukunft, was ja ein Unterschied ist. Mhm. Also sie ist sozusagen, und da sieht man auch sozusagen ihre lyrische Passion, sie ist von einer unglaublichen, von unglaublichen Skrupeln und von einer unglaublichen Nachdenklichkeit beseelt, wie sie das, was sie erzählen will, eigentlich erzählen soll. Mhm. Und das macht es auch zu einem intellektuellen Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Und was sie wirklich brillant beherrscht, es gibt zum Beispiel eine Szene, also Bürokratie spielt natürlich eine erhebliche Rolle in diesem Buch, auch die Unterschiede der Bürokratie in Sri Lanka und in Deutschland, überhaupt die kulturellen Unterschiede. Es gibt eine Szene, wo sie dann am Ende, wo das Adoptionsverfahren in Sri Lanka, in Colombo abgeschlossen werden soll, und sie geht während dieses Prozesses oder während dieser Verhandlungen muss sie auf die Toilette. Und das nimmt, glaube ich, 3 oder 4 Seiten ein. Und das ist meine Lieblingsstelle in dem Buch, weil sie die Zeit einfach anhält für diesen ja eigentlich komplett banalen Vorgang und mich mitnimmt in dieses Gerichtsgebäude und ihre ganze Fremdheit in dieser Welt in einer kleinen Episode spürbar und nachvollziehbar wird. Das ist große Kunst, und von solchen Episoden wimmelt dieses Buch eigentlich. Mhm. Also es ist nicht einfach nur so runtererzählt, also wir haben jetzt unsere Tochter adoptiert, komisch hier in Sri Lanka, ich fühle mich so fremd und jetzt kommen wir zurück und jetzt gucken uns alle komisch an, sondern es ist viel komplizierter und viel diffiziler und differenzierter, und das macht es, glaube ich, zu einem sehr guten und lesenswerten Roman.
Und heißt das, man erfährt auch was über Sri Lanka? Also hält sich nicht dann da länger auf?
Ja. Man erfährt sogar eine Menge über das Adoptionswesen in Sri Lanka. Die Mutter ist überraschenderweise die ganze Zeit präsent in diesem Heim. Mhm. Die Mutter hat das Kind unbeabsichtigt bekommen, ist noch recht jung und droht, aus dem Familienzusammenhang verstoßen zu werden, wenn sie dieses Kind tatsächlich großziehen möchte und annimmt. Und deswegen ist diese Mutter aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse quasi gezwungen, das Kind abzugeben. Man lernt, wie dort Kinder betreut werden. Man ist mit der Protagonistin unterwegs im Land. Man geht mit der Kleinen in den Zoo. Man geht auch an den Strand. Den meisten Menschen auf Sri Lanka ist es vollkommen fremd, im Meer zu schwimmen. Auch so eine Information, die mir völlig neu war. Also es ist wirklich auch ein großer Bilderbogen, der gleichzeitig aber durchdrungen ist von dem Bewusstsein, dort fremd zu sein und dort eigentlich irgendwie auch nicht hinzugehören. Also diese Erfahrung, weiß zu sein, die kann man ja hierzulande gar nicht machen. Mhm. So. Also als andersartig markiert zu sein und insofern und auf diese Weise auch von allen wahrgenommen zu werden und identifiziert zu werden mit der Kolonialvergangenheit des Landes. Diese Erfahrung durchdringt das ganze Buch. Und ich glaube, davon kann man momentan gar nicht genug lesen.
Es ist ja auch aktuell in dieser Frage von Mutterschaft. Also wenn, ne, nochmal eine Ergänzung, wir haben dieses Muttersein, über die eigene Mutter nachdenken, da haben wir ja auch einige Romane hier vorgestellt, dann Leihmutterschaft beziehungsweise Nichtmutterschaft und Adoption, weiß ich nicht, ne, da fügt sie nochmal so eine Ergänzung zu diesem Thema zu. Als du diese Tabelle vorgelesen hast, musste ich darüber nachdenken. Ja, es ist speziell, ein Kind zu adoptieren, und es sind nochmal spezielle Fragen. Aber gleichzeitig habe ich mich da auch trotzdem als Mutter drin gesehen, im Sinne von, man stellt sich doch immer diese Fragen. Kann ich das? Bin ich geeignet dafür? Wird mein Kind glücklich? Was, wenn ein Unfall passiert und ich habe, was weiß ich, das Kind auf den Schulweg geschickt? Also, das
kam. Warum will ich das überhaupt?
Warum will ich das überhaupt? Ja, auch diese Frage ist legitim. Genau, aber ich fand das gar nicht so weit von meiner eigenen Erfahrung entfernt.
Total, nee, das ist total schön. Ich musste gerade an, ich habe eine Freundin, die ein Kind adoptiert hat, genau, sich diese ganzen Fragen gestellt hat, also kommt einer, ist ein schwarzes Kind, sie hat diese ganzen Fragen, ne, die sich auch die Leute stellen, wenn sie mit dem Kind sehen. Und dann gibt es die schöne Geschichte, das Kind hat einen älteren Bruder, der durch künstliche Befruchtung entstanden ist. Und der sagte dann irgendwann mal zu dem Kleinen in dem klassischen Brüderstreit, du bist ja bloß adoptiert. Und sie meinte zu ihm, du bist auch nicht mein richtiges Kind. So. Und dadurch hat sie sozusagen so ganz schön gesagt, nee, was ist eine Mutterschaft? Ne? Sie ist die Mutter dieser beiden Kinder, die ne, sozusagen auf besonderem Weg zu ihr gekommen sind. Und ne, was heißt, ne, dieses ganze Konzept von ne, biologischer Mutter, wer ist denn jetzt die richtige Mutter, löst sich dadurch so ein bisschen auf. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass wir jetzt so in verschiedenen Schattierungen diese Frage oder ne, dann natürlich auch literarisch bearbeitet finden.
Ja, ich glaube, wir könnten noch lange darüber reden, aber die Zeit wird ein bisschen knapp, fürchte ich. Also Ulrike Dresner zu lieben. Bislang meine schönste Leseerfahrung in diesem noch sehr jungen Herbst, muss man ja auch dazu sagen. Aber ich würde es ganz dringend empfehlen. Nun kommen wir zu einem Buch, bei dem mein Nerd, mein Nerd-Alarm sofort losgegangen ist. Weil ich dachte, boah, wie toll. Weil ich kannte die Handlung dieses Buches tatsächlich nicht. Versuch's doch mal kurz zusammenzufassen.
Ja, ihr habt das jetzt gerade so schön alle beide gemacht und so rund. Also jetzt geht der Podcast in eine ganz andere Richtung und ich werde ein bisschen mit euch experimentieren, weil ich Wu Ming auf dem Internationalen Literaturfestival präsentieren darf und ich teste das jetzt einfach mit euch, weil der Roman so viele verschiedene Handlungselemente eigentlich hat, auch extrem viele Figuren und ihr könnt jetzt einfach frei einhaken, dann das, was euch interessant erscheint, auf dem Weg machen wir dann weiter. Es heißt UFO 78, spielt nämlich im Jahr 1978 und es soll ein Ufologenkongress in Rom stattfinden. Nur wird dann just zu diesem Zeitpunkt am 16. März Aldo Moro entführt von den Roten Brigaden. Und das ist so ein bisschen, ne, so ein RAF, das RAF-Geschehen in Italien. Es ging dem eine Welle der Gewalt voraus, es folgte eine Welle der Gewalt. Aber diese 55-tägige Entführung Aldo Moros, an deren Ende er dann ermordet wird, ist sozusagen ein Zentrum des Romans. Aber eben nur eins, weil darüber liegt halt diese UFO-Geschichte, die den nerdigen oder die nerdige Information beinhaltet, dass in Italien in diesem Jahr gab es den Weltrekord der UFO-Sichtungen. Also über 2000 Sichtungen wurden gemeldet. Das sind nur die offiziellen Zahlen. Dunkelziffer ist sicher noch viel höher. Und Wu Ming deuten das als einen Ausdruck der Krise eigentlich. Es geht, wenn man jetzt sozusagen so ein UFO und außerirdischen Nerd ist, dann wird man mit dem Buch, glaube ich, nur bedingt glücklich, weil es geht nicht im Detail um Außerirdische. Es geht, was sehr lustig ist, um die ganz vielen lokalen UFO-Gruppen in Italien, ne? Also unter welchen Bedingungen die sich konstituieren. Die haben dann immer so Sitzungen, da wird genau besprochen, welche Sichtung warum glaubwürdig ist und warum nicht. Es geht aber eben auch, und das sieht man ein bisschen an dem Cover, um Popkultur. Also es geht ganz viel um die Musik, um die Kultur der Zeit. Ich hatte so einen kleinen Mailwechsel mit dem Gestalter, weil ich das Cover einfach sehr gelungen finde. Er hat sich ein bisschen an den Kriminalfilm, also dem Trash-Kriminalroman, der USA. Nee, das ist das italienische Cover. Das ist falsch. Das ist nämlich ganz anders. Am Trash-Film der USA, der 50er Jahre orientiert, das ist so die Typografie. Man sieht auf dem Cover die Kommunen, um die es auch geht. Es gibt eine Hippie-Kommune, die einen wesentlichen Teil des Romans in Anspruch nimmt. Es gibt den Monte Quarzerone, da findet zu Beginn des Romans ein Verbrechen statt, von dem dann vermutet wird, dass es nur durch UFO-Beteiligung aufgelöst werden kann. Man sieht den Stern der Brigate Rosse und auf der Rückseite sieht man eben natürlich David Bowie, Ziggy Stardust und noch irgendwie so ein psychedelisches Motiv. Um Drogen geht es natürlich auch. Ihr seht, es ist ein Riesenpanorama und ich wünschte fast, ich hätte den Roman nur einmal gelesen. Ich habe den auch ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Also er ist sehr viel cleverer gebaut, als mir das bei der ersten Lektüre aufgefallen ist. Und Wu Ming, zwei von dem Kollektiv kommen, sind auch ganz schön clever. Insofern sehe ich dieser Moderation mit einigem Respekt entgegen, weil sie eben auch noch konsekutiv übersetzt stattfinden wird. Was heißt, ich kann nicht viel rumlabern, sondern muss direkt auf den Punkt kommen.
Ja, aber was du nicht gesagt hast, ist, dass es heute Abend stattfindet, am 9. September im ILB.
Habe ich mit Absicht gesagt, weil wir es ja vielleicht nicht heute aussprechen.
Doch, heute aus.
Ich habe das gerade mal geklärt mit meiner Technik. Also eigentlich sollte diese Folge heute am 9. September online online gehen für alle, die
dann später hören. Dann könnt ihr heute Abend.
20.30 Uhr im ILB.
Gibt es möglicherweise einen Videomitschnitt, das weiß ich nicht, von
nein,
der Veranstaltung? Gibt es nicht?
Nein, also, weil, genau, Wuming eben auf, also das heißt niemand in chinesischen Schriftzeichen. Ihre bürgerlichen Namen sind bekannt, aber sie lassen sich nicht fotografieren, sie lassen sich nicht filmen. Und möchten sozusagen als Kollektiv, als Wuming angesprochen werden.
Ah, spannend. Also ich habe viele Fragen dazu.
Ja,
ich habe mich mal aus Interesse, warum auch immer, mit Aldo Moro beschäftigt und mit diesem Entführungsfall und weiß, dass sich darum ja unendlich viele Verschwörungstheorien stricken. Warum? Weil er als christdemokratischer Ministerpräsident auf dem Weg war, den sogenannten historischen Kompromiss anzubahnen und ein Bündnis mit der Kommunistischen Partei einzugehen. Ganz Europa war entsetzt, beziehungsweise das ganze konservative Europa, weil man befürchtete, Italien könnte sozusagen an den sowjetischen Block fallen. Werden diese Verschwörungstheorien, die ja auch was sehr Lustiges und Verspieltes haben, kommen die auch vor in dem Buch?
Felix, ich schicke dich heute Abend hin, weil das ist tatsächlich auch eine der Fragen, die ich habe. Man hätte einen wunderbaren Verschwörungstheorie-Roman über die Aldo-Moro-Entführung schreiben können. Und stattdessen richten sie den Fokus eher auf die UFOs. Also Aldo-Moro ist ein wichtiges Geschehen, aber es ist nur Hintergrundgeschehen. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil Wuming sind auch Experten in Verschwörungsfantasien, wie sie das nennen. Also es gibt ja lustigerweise, haben sie einen Roman, ihren ersten Erfolgsroman, Coup, wird spekuliert, ist Auslöser gewesen oder zumindest namensgebend für die QAnon-Bewegung in den USA. Da gibt es sozusagen, und sie haben, weil sie eben so produktiv und clever sind, dazu auch ein ganzes Buch geschrieben, wie Verschwörungsfantasien entstehen und auch wie man denen entgegentritt. Und ich finde das sehr interessant und ich glaube, sie machen das mit Absicht, dass sozusagen die Schichten sind so vielfältig, du kannst es eben nicht auf das reine Whodunit runterbrechen. Es ist nur ein Ausdruck einer Krise, so die ganze Entführung, und es ist ja bis heute, ne? Also es gibt immer wieder Anlass, diese Geschichte rauszuholen und zu erzählen, aber ich glaube, sie zielen mit Absicht genau dran vorbei und widmen sich den UFOs.
Und weißt du schon etwas über den Schreibprozess, weil es ja ein Kollektivroman, es waren mal 4, jetzt sind es 3, sie schreiben zusammen, wie funktioniert das?
Weißt also du schon was? Ich weiß ein bisschen etwas über ihr Verfahren, ich nehme an, sie haben es hier auch so gemacht, sie besprechen einmal die Handlung, teilen dann die Kapitel auf und tauschen die dann aber untereinander und man darf in eine andere Richtung weiterschreiben. Es ist ein sehr auf Vertrauen und Freundschaft basierendes Verfahren. Ich habe tatsächlich, also ich kenne jemand, der mal einen Workshop bei Ihnen gemacht hat und die hat mir erzählt, das hat für sie gar nicht funktioniert, weil sie saß halt mit irgendwelchen Leuten zusammen, die haben dann ihre Geschichte umgeschrieben, fand sie natürlich blöd, also diese ganzen Fragen, die man sich bei Kollektivschreiben stellt. Und es gibt tatsächlich offenbar eine wissenschaftliche Untersuchung, die sich den Büchern von Wuming gewidmet hat und auch denen, die sie einzeln, also als Wuming 1, 2 oder 4 oder als Wuming zusammengeschrieben haben, und es gibt keinen Unterschied. Also sie haben es geschafft, ihren Stil sozusagen so einheitlich dann zu